Schön, dass ich heute hier bei euch sein darf. Das sage ich eigentlich immer, wenn ich zu euch komme, aber heute meine ich es wirklich echt, denn ich hatte schon abgesagt. Ich habe am Donnerstag dem Henrik eine Nachricht geschickt, habe gesagt, Henrik, ganz ehrlich, bin im Krankenhaus, vielleicht das wird am Sabbat nichts. Such mal was anderes. Aber Gott meinte, nö, du wirst bezahlt, geh arbeiten. Deswegen freue ich mich, dass meine Gesundheit es zulässt, dass ich heute hier bei euch bin. Die letzten Wochen treibt mich immer wieder eine Frage um. Und zwar, was ist eigentlich der Moment des Glaubens? Wo zeigt sich, dass in meinem Leben Glauben tatsächlich präsent ist? Manchmal glaubt man, okay, man weiß ja alles. Man hat die Sache im Griff. Man kennt die Antworten, man versteht alles. Und doch hat man dann, jedenfalls bei mir ist das so, so manchmal den Eindruck, ah, aber ist das schon Glauben, einfach nur zu wissen? Oder hängt das an dem, was ich tue, was ich mache, wie ich mich reinhänge, wie viel Zeit und wie viele Stunden ich für die Gemeinde aufopfere oder im Dienst für den anderen? Kann ich das zählen? Kann ich das im Kalender berechnen? Kann ich das in meinem Kopf klar bekommen? Und dann bin ich auf eine Geschichte gestoßen, eine sehr alte Geschichte von Jesus, eine Geschichte, die ich schon 50 Jahre lang höre und immer wieder zum gleichen Ergebnis gekommen bin, aber diesmal war es ein bisschen anders. Und ich möchte euch gern Anteil nehmen daran lassen. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium, im 10. Kapitel. Und ich lese mal ab Vers 25. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn deshalb halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach's genauso. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte auch schon so oft gehört habt. Aber hier geht es um eine zentrale Frage des Glaubens. Wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und Jesus antwortet ihm gar nicht, sondern stellt eine Gegenfrage. ist nicht immer so höflich. Aber der Mann kam auch nicht mit einer höflichen Absicht. Und Jesus fragt ihn, was weißt du denn drüber? Und dann sagt er, ja, Gott und meinen Nächsten lieben und das ist das Wichtigste überhaupt. Und Jesus sagt, ja, weißt du doch Bescheid. Was willst du denn noch? Was ist dein Problem? Und dieser Mann, der Jesus gefragt hat, hat gemerkt, dass die umliegenden Leute oder die umstehenden Leute auch gemerkt haben, naja, du weißt es doch. Was willst du denn von Jesus? Was willst du denn wissen? Du weißt doch alles, worum es geht. Und scheinbar hat dem Mann das nicht gereicht. Und es ist spannend, wo er nachfragt. Er fragt nämlich nicht nach, wie ist das denn, die Sache mit diesem mysteriösen Gott, den man nicht sehen kann, der doch da ist, der handelt, obwohl man ihn nicht sieht, der alles in seiner Hand hat. Darüber hat er überhaupt keine Frage. Sondern wer ist mein Nächster? Wem soll ich denn lieben, der um mich herum ist? Und wenn ich ehrlich bin, kann ich den Mann gut verstehen, weil das sind oft die Fragen, die wir auch haben. Was ist die Praxis des Glaubens? Ja, mit Gott kommen wir eigentlich immer ganz gut klar, nur meistens ist das so mit den Menschen immer schwierig. Wenn die Menschen nicht wären, wäre Glaube eigentlich super. Weil mit Gott haben wir eigentlich kein Problem. Die Probleme, die wir haben, haben wir immer mit Menschen. Und er fragt, wer ist denn mein Nächster? Um wen soll ich mich denn kümmern? Wer steht mir denn ganz nahe? Und dann erzählt Jesus diese bekannte Geschichte. Und er erzählt sie nach einem ganz besonderen Muster. Da kommt erst ein Oberer aus der Kirche, geht vorbei, sieht und verschwindet. Dann kommt ein etwas tieferer aus der Kirche, guckt, sieht, verschwindet. Und dann kommt jemand, der überhaupt nicht in dem Land, in dem er gerade unterwegs ist, angesehen ist und hält und macht was. Das ist das Muster dieser Geschichte. Und ich habe mir diese Geschichte ein bisschen genauer angeguckt. Weil als Jesus das beschreibt, beschreibt er das so. Und zwar, da kommt ein Priester und er kommt in einen Moment hinein, wo er die Situation erfasst. Das heißt, wir machen eine Tür auf und fangen an, den Raum zu erfassen, was da passiert. Der kommt wahrscheinlich gerade um ein Gebüsch herum und sieht den Mann dort liegen. Und dann ist spannend, welches Wort Jesus da benutzt. Das Wort, was da steht, heißt nicht nur einfach, er weicht aus und geht so ein bisschen an die Seite, sondern das griechische Wort impliziert, dass du dich wirklich abwendest und weggehst. Ich habe so eine Illustration dafür gesucht und ich habe sie auch für mich gefunden. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto, seid schon 2 Stunden unterwegs und so langsam müsst ihr mal aufs Klo. Und ihr habt noch 2 Stunden vor euch, also fahrt ihr an die Raststätte. Und ihr geht in das Rastgebäude rein, geht in die Toilette, fummelt nervös an eurem Geld rum, um durch den Automaten durchzukommen, weil es drückt schon sehr, weil man kann ja nicht immer gleich zur Toilette, wenn man es will, auf der Autobahn. Und man hat so seinen Druck und dann sieht man die freie Toilette, man macht die Tür auf und da sitzt schon einer. Und was ist die Reaktion? Machst die Tür zu und drehst und gehst weg und sagst, Hilfe. So ungefähr beschreibt Jesus das. So war das für diesen Priester. Er kommt an die Stelle hin, sieht das und wendet sich angewidert, angeekelt weg und geht in die andere Richtung eigentlich. Er geht nicht vorbei, sondern er geht in die andere Richtung, möglichst schnell weit weg davon. Frage ist, warum macht er das? Warum dreht der Priester sich weg? Der Text lässt das völlig offen. Es mag viele hunderte Gründe geben, warum man so empfinden kann. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht das Problem. Aber dann erzählt Jesus die Geschichte, dass wieder jemand kommt, ein Diener, ein Helfer von dem Priester. Der geht auch vorbei. Und Jesus erzählt die Geschichte genauso wie bei dem Priester. Der Mann kommt dahin und er sieht wieder diese Situation und dreht sich um und geht weg. Im Hauchteil einer Sekunde. Wenn du in der Raststätte stehst und machst die Tür auf, da wartest du nicht erst eine halbe Minute und überlegst, was mache ich denn jetzt? Da sitzt einer. Was passiert? Nein, du lässt sofort deiner Reaktion freien Lauf. Ja, du machst die Tür schnell zu, du gehst weg, du denkst ganz viel und das hätte nicht sein müssen und warum habe ich das gemacht und dir geht ganz viel durch den Kopf. Aber deine Reaktion, die hast du nicht bedacht. Weder der Priester hat seine Reaktion bedacht, noch sein Helfer, noch du in der Rasthaustoilette. Sondern du erlebst etwas und plötzlich reagierst du so, wie du bist. Und du gehst weg. Und jetzt kommt das Spannende an der Geschichte. Dann erzählt Jesus, da kommt ein Mann, ein Samariter. Und da ist es den Leuten wahrscheinlich schon eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja? Da kommt jemand, den mochte man nicht. Ja? Es gibt auch in Deutschland Personengruppen, die wir nicht mögen. Jedenfalls nicht alle von uns und jeder. Und so einen müsst ihr euch vorstellen. Jemanden, dem man eigentlich nicht gerne begegnet, mit dem man nichts zu tun haben möchte, wo man froh ist, dass man keinen Kontakt hat. So jemand reitet durch dein Gebiet und er kommt und bei ihm passiert genau das Gleiche. Jesus sagt, der Mann kommt und sieht diese Situation. Und was ist seine Reaktion? Er hat tiefes Mitleid. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, was heißt tiefes Mitleid? Der griechische Text gibt uns da ein bisschen Aufschluss. Das griechische Wort, was da steht, heißt, und es drehte ihm den Magen um. Also tiefes Mitleid und sich den Magen umdrehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte da noch eine Bandbreite von Begriffen, die man noch dazwischen bringen kann bei der ganzen Sache. Aber Jesus hat es wirklich dramatisch beschrieben. Erst das angewiderte Wegdrehen und dann das körperliche Magenumdrehen, dieses Gefühl, dass du nicht weggehen kannst, dass du ergriffen bist von der Situation. Jesus beschreibt hier keine Menschen, denen es egal ist, was um ihn herum passiert. Er beschreibt nicht den Passanten, der an einen niedergeschlagenen Obdachlosen vorbeigeht, als wenn das normal ist, dass der darum liegt. Sondern er beschreibt die Menschen als Menschen, die von dem ergriffen sind, was sie sehen und deren Reaktion widerspiegelt, was in ihrer Seele eigentlich vorgeht. Und dieser Samariter ist so ergriffen, dass er sofort im Kopf den Erste-Hilfe-Plan aufruft. Stabile Seitenlage, Wunden reinigen, verbinden, ab in die Rettungsstation. Erste Hilfe, so wie man sie macht. Das, was wir uns alle wünschen, wenn wir dort gelegen hätten. Was sich jeder gewünscht hätte, der in so einer Situation da liegt. Und da hättest du nicht gefragt, wer ist es denn, wer mich da rettet. Und Jesus fragt dann nochmal zurück nach dieser Geschichte, wie ist es jetzt? Wer ist denn dein Nächster? Wer ist dir denn nahe? Der, der aus deinem Volk kommt? Und gefragt hatte ihn ein Jude. Und zwei Juden haben sich gerade nicht mit Ruhm bekleckert. Und das merkt der Mann, der die Frage stellt auch. Denn er sagt, nicht meine Landsleute waren es, sondern den ich eigentlich nicht leiden kann. Der hat es gemacht. Und Jesus sagt, dann mach es doch genauso. Ist eine einfache Geschichte. Ist ein einfaches Ziel hinter der Geschichte. Dass Jesus sagt, was kannst du jetzt tun mit deinem Nächsten? Was ist der Ausdruck der Liebe? Was ist der Ausdruck deines Glaubens? Worin besteht der Moment deines Glaubens? Und er besteht in diesem einen Augenblick. Das ist das Zentrum dieser Geschichte. Dieser eine Augenblick, den du in deinem Leben bestimmt auch kennst. Wenn du in eine Situation hineinkommst und dich fragst, was mache ich jetzt? Und je länger du nachdenkst, umso schlimmer wird oft deine Entscheidung. Weil du manchmal Dinge tust, wo du später sagst, das bin ich gar nicht gewesen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. wo du manchmal erschreckt bist, wie du so reagieren konntest. Und du sagst, ja, ich war so erschrocken. Aber Jesus macht deutlich, Erschrecken gilt hier nicht als Ausrede. Wenn du in diese Situation hereinkommst, ist die Frage, ob du dich angewidert wegdrehst von den Menschen oder ob sich dein Magen umdreht, ob dein Körper dir sagt, hier musst du bleiben, hier musst du was tun, hier musst du was machen. Und da ist die Frage, was ist denn mein Glaube? Dass ich wie der Mann frage, wie kann ich denn das ewige Leben bekommen und ich schon alles weiß? Das scheint nicht der Glaube zu sein, der zum ewigen Leben führt. Jesus sagt, ja, das ist die Theorie, das ist die Wahrheit, die dahinter steht. Das ist das, was ihr tun sollt. Aber wenn es darum geht, das in die Tat umzusetzen und dann zum ewigen Leben zu gelangen, dann passiert das doch nicht darüber, dass ich etwas weiß und etwas Schlaues sage, sondern dass ich etwas tue, was mich bewegt, mich im Innersten bewegt. Und seitdem ich diese Geschichte für mich so gelesen habe, da merke ich erst, wie viele Momente des Glaubens eigentlich in meinem Alltag passieren. Da merke ich eigentlich erst, was Glaube im Alltag bedeutet. Weil ich komme in so viele Situationen, wo von mir gefordert ist, dass ich reagiere. Aber ehrlich gesagt, ich gar keine Zeit habe. Ich kann nicht, wenn mich jemand fragt oder bittet oder irgendwas will von mir, ich kann nicht sagen, Moment, ich muss mal nachdenken und stelle mich hin und überlege mir, was könnte ich denn jetzt Gutes machen? Was würde denn Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Wie wird das denn in meinem Glauben sein? Nein, ich reagiere, wie ich bin. Und manchmal muss ich euch sagen, bin ich erschreckt von dem, was ich tue. Und seit ich mich diese Geschichte bewusster gelesen habe, frage ich mich viel öfter nach solchen Momenten, warum hast du das so gemacht? Du willst doch eigentlich anders. Und das bringt bei mir die Frage hervor, wie kann ich in den Situationen des Lebens, wo mein Glaube gefordert ist, wie kann ich mich verändern? Wie kann ich mich verändern und das tun, was ich eigentlich tun will? Der Paulus sagt, das ist ein Kampf, den wirst du dein ganzes Leben führen. Ja, das Gute, sagt er, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Ein Mann, der wahrscheinlich wie kein Zweiter im Neuen Testament begriffen hat, was Jesus und was Gott meinen, der vieles erlebt hat, der Wunder Gottes erlebt hat, der Bewahrung erlebt hat, der einen großen Veränderungsprozess in seinem Leben hinter sich hat. Selbst der sagt am Ende noch, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das macht schon deutlich, dass dieses Leben im Glauben an Gott ein Leben ist, das von Vergebung geprägt ist, von Versöhnung, von immer wieder hingehen und sagen, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte so nicht handeln. Mir würde bei der Geschichte von Jesus gut gefallen, wenn er im Nachgang noch erzählen würde, dass der Priester und sein Helfer den Mann, der da geschlagen wurde, in der Herberge besucht hätten und gesagt hätten, tut uns leid, dass wir dir nicht geholfen haben. Aber das erzählt Jesus nicht, weil es auch nicht das Leben ist. Denn oft haben wir gar keine Chance, diese einzelnen Situationen zurückzuschrauben. Wir können an vielen Stellen gar nicht das wieder gut machen, was wir da angestellt haben, was wir verkehrt gemacht haben. Aber wir können Vergebung bekommen von Gott. Wir können Vergebung bekommen von Gott und sensibel werden für die Momente, die wir so im Leben haben. Ich war am Mittwoch im Krankenhaus und es ging mir richtig, richtig schlecht. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war eine richtig schlechte Nacht. Mit wenig Schlaf, mit viel Schmerzen. Und morgens kam eine Krankenschwester rein, die habe ich angeguckt dann wusste ich schon, dass sie mir auf die Nerven geht. Kennt ihr das? So Menschen, die reinkommen, allein schon von dem, wie sie guten Morgen gesagt hat, habe ich gesagt, geh bloß weg. Sage ich, mir tut alles weh, da brauche ich dich nicht auch noch. Und ich habe mich die Woche auf diese Predigt vorbereitet und ich lag im Bett und habe mich geärgert, solche Gedanken zu haben. Ich habe mich geärgert, sage ich, warum? Die Frau hat dir nichts getan. Die hat nur guten Morgen gesagt. Okay, vielleicht nicht so nett, wie du dir das gewünscht hättest. Und Gott hat mir in der Situation nochmal eine Chance gegeben, als die Frau dann zu mir kam und was wollte, nochmal anders zu machen. Und das hat mir gut getan. Und ich merke, seit diesem Erlebnis nehme ich meine Umwelt ein bisschen bewusster wahr. In Situationen, in die ich hineinkomme, kommt mir nicht erst der Gedanke, wie komme ich jetzt raus aus der ganzen Situation, sondern mein erster Gedanke ist tatsächlich, Gott, was soll ich tun? Was kann ich machen? Was würdest du tun? Und ganz ehrlich, und um das zu wissen, was Gott will, was wir den Menschen tun sollen, gibt es ein einfaches Mittel. Musst du lesen. In der Bibel. Musst du Gott zuhören. Musst du sehen, wie andere, die Gott lieben, handeln. Man kann sein Leben verändern. Ich glaube ganz fest daran, dass man seine spontanen Reaktionen aufgrund seiner Persönlichkeit so verändern kann, dass sie mit Gottes Reich übereinstimmen. Und ich glaube, wenn wir solche Menschen sind, die ihr Verhalten und ihr Leben Gott unterordnen, wird er uns in Situationen, in solche Momente hineinführen, damit wir genau das tun, was Gott möchte. Und ich glaube, dass auch wenn diese Geschichte von Jesus fingiert ist, dass es genau das ist, wo Gott diesen Samariter haben wollte. Genau an dieser Stelle, wo andere sich abwenden, jemanden zu haben, der in dem Momentum sagt, mein Herz zerbricht, wenn ich das sehe, ich muss helfen, ich muss da was tun. Und ich glaube, dass Gott sich sehr darüber freuen würde, wenn wir unser Leben in dieser Weise auch verändern würden. Ich lade euch ein, dass wir noch zusammen beten. Großer Gott, wenn wir sehen, was du uns immer wieder sagst, wenn wir sehen, was du immer wieder für uns bereithältst als Aufträge, dann spüren wir, dass wir im Alltag uns manchmal völlig überfordert sind. Dann fühlen wir, dass wir das so nicht schaffen können, dass wir manchmal sogar daran verzweifeln. Und selbst dein Diener Paulus, den du so gesegnet hast, den du so getragen hast, der von dir große Stärke bezogen hat, selbst der sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Herr, und uns geht es genauso. Wir scheitern an vielen Stellen, manchmal an Kleinigkeiten, manchmal an großen Dingen. Und manchmal fragen wir uns wirklich, sind wir denn wirklich Teil deines Reiches? Sind wir wirklich Menschen, die an dich glauben? Herr, und ich bitte dich, hier uns nicht in unserer Verzweiflung zurückzulassen, sondern ich bitte dich, dass du uns Mut machst. Ja, wir sind es. Und wir sind in einem Lernprozess. In einem Lernprozess des Glaubens. Wir wollen das, was wir schon längst wissen, auch in unser Leben integrieren. In den Momenten, wo wir Entscheidungen treffen müssen, unser Herz ganz auf dich auszurichten und dann das Richtige zu tun, ohne dass wir lange, große Entscheidungskämpfe brauchen. Herr, und deswegen bitte ich dich, dass du uns im Alltag immer wieder zeigst, was die Wahrheit ist, was richtig ist, was gut ist, was sich zu tun lohnt, damit wir in den Momenten der Anspannung, in den Momenten, wo wir dem Leben begegnen, wir tatsächlich auch als deine Kinder auftreten können und Menschen helfen, auch deine Gegenwart zu finden. Hab du Dank, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Amen.